Liebe Gemeinde, wir kommen zur Predigt und die Predigt ist aus dem Hohelied Kapitel 6 und ich habe den Text in die Predigt eingebaut und beginne mit dem Thema und den drei Punkten, die daraus folgen. Es sind wunderschöne Punkte in dieser Strophe. Das Thema ist, ihn mit dir suchen. Punkt 1, wo ist er? Punkt 2, da ist er. Punkt 3, da sind wir. Ich lese jetzt den ersten Vers. Wohin ist dein Geliebter gegangen, du Schönste unter den Frauen? Wohin hat sich dein Geliebter gewandt? Wir wollen ihn mit dir suchen. Das ist es. Wo ist er? Die Gemeinde Jesu Christi wird dann für sich vielfältig bezeichnet. Einmal ist sie Haus Gottes, dann ist sie Tempel des Heiligen Geistes, dann ist sie Leib Christi, Auserwählte, Herausgerufene, himmlisches Jerusalem und Zion. Hier kriegt sie in dieser Strophe sehr schöne blumige Namen. Sie wird Schönste genannt, Freundin, Lilie, Garten und Balsambeet. Ja, sie hat in der vorigen Strophe sich endlich aufgemacht und ihre sündige Nachlässigkeit überwunden, ist aufgestanden und hat ihn wieder gesucht. Und sie hat nicht so einfach gefunden. Die Töchter Jerusalems, die haben ihr geholfen und sie nach ihrem Geliebten gefragt. Und das ist jetzt etwas kompliziert. Die Töchter Jerusalems, das sind mehr oder weniger Gläubige. Allerdings, sie sind noch nicht bei ihm. Sie sind noch nicht im Garten. Nicht in der Gemeinde. Es ist seltsam, wie diese Töchter Jerusalems mit ihr umgehen. Sie fragen sie, wohin ist er gegangen? Und sie haben sie vorhin schon gefragt, was ist das Besondere an deinem Geliebten? Und das hat jetzt der Frau oder der Gemeinde oder dieser Braut geholfen. Sie musste ihn beschreiben und damit hat sie auch beschrieben, dass sie ja an für sich von ihm abgedriftet ist durch ihre nachlässige Faulheit. Und dann beschreibt sie ihn. Und da wird sie wieder hergestellt. Sie entdeckt ihn wieder. Und sie tut damit auch etwas Gutes an diesen Töchtern Jerusalems. Die sind fasziniert von dem, was sie sagt. Und sie wollen ihn auch sehen. Sie wollen ihn auch finden. Und das ist schön. Also es ist evangelistisch und es ist seelsorgerlich, was da passiert. Die Töchter Jerusalems wollen ihn kennenlernen. Und die Wiederhergestellte ist fruchtig und bringt Frucht. Erstens durch ihre erneute Hingabe an ihn und zweitens durch ihr Bekenntnis von ihm. Offenbar ist der Heilige Geist an ihr dran. Und der Heilige Geist im Neuen Testament, Johannes 16, überführt von Sünde und Johannes 16, 14 verherrlicht den Herrn Jesus Christus. Und in Apostelgeschichte 1, 8 sagt der Herr Jesus, ihr werdet meine Zeugen sein, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Beides ist jetzt hier passiert. Manchmal fragen die Gottlosen oder so Halbgläubige, wo ist denn Gott? Ich sehe nicht. Hier aber fragen die mehr oder weniger Gläubigen, wo er ist oder wo ihr Geliebter ist. Sie wollen mitsuchen. Und das ist dann auch Seelsorge nicht nur für Schulamit, die hier erwähnt wird, sondern auch für ihre eigene Seele. Und Jesus Christus suchen, das ist nicht von ungefähr. Viele suchen. Jesus Christus suchen, ist gar nicht voll ungefähr, denn der Herr Jesus sagt in Johannes 6, dass der Vater im Himmel dahinter steckt, wenn sie ihn suchen. Und dass es sogar sein Gottes Werk ist, wenn sie an ihn glauben. Johannes 6, 29. Wenn Geschwister, die in Sünde gefallen sind, ihn wieder suchen, weil sie in Not sind, ist das auch nicht so von ungefähr. Dann sollen die Geschwister ihnen helfen, sie wieder zurechtzubringen. Das steht in Galater 6, 1. Aber die hier weiß ja, wo er ist. Er ist in seinem Garten. In der vorigen Strophe, im ersten Vers singt sie es. Er ist in seinen Garten gegangen. Da ist er zu finden. Und dieser Garten, das ist wieder ein Hinweis auf den Garten Eden. Da finden wir im dritten Kapitel, wie Gott im Garten spazieren geht. Das heißt, es ist der Herr Jesus Christus, der dort spazieren geht. Denn immer wenn Gott sich zeigt, dann zeigt er sich durch den Herrn Jesus Christus. Ja, da ist er im Garten und da geht er spazieren. Der Mensch hat sich allerdings vor ihm versteckt und das, weil er gesündigt hat. Und das ist jetzt auch etwas, was die Menschen heute noch tun. Sie verstecken sich vor Gott mit ihrer Sünde. Und wenn sie ihn denn suchen, ja, dann wollen sie ihre Sünde oder ihr Elend loswerden. Und das heißt nicht unbedingt, dass sie ihn jetzt wirklich suchen. Sie wollen ihr Elend loswerden. Aber wenn der Vater im Himmel zu seinem Sohn zieht, dann finden sie ihn auch. Denn er sucht sie mehr. Garten, das ist, wie das Wort Garten im Englischen auch sagt, das ist von der Wortwurzel her ein Beschütztsein, hat eine Mauer, hat einen Zaun, da ist beschützt. Und im Paradies, in diesem Garten, da hat Gott zum Schutz drei Gebote gegeben und ein Verbot. Und die sind alle in den 10 Geboten drinnen. 3 Gebote, ein Verbot. Und die beschützen sie. Und das tun die 10 Gebote auch. Sie beschützen einen und halten einen bei ihm. Ja, sie treiben einen sogar zu ihm, zum Erlöser. Und das ist gut so. Gebote beschützen. Behüte sie, dann wirst du behütet. So ist etwa die Formel. Ja, das ist jetzt schön. Sie suchen ihn. Und die wiederhergestellte Braut führt sie in den Garten. Und der Garten ist, wie schon angetönt, die Gemeinde des Herrn Jesus Christus, die durch ihn schön ist und die nur durch ihn schön ist. Denn er ist schön. Zweiter Punkt, da ist er. Ja, das ist jetzt die Antwort von Schulamit. Mein Geliebter ist in seine Gärten hinabgegangen, zu den Balsambeeten, um in den Gärten zu weiden und Lilien zu sammeln. Gärten ist Plural. Also der Herr Jesus Christus hat viele Gärten und sie sind rund um die Welt. Und in einem der Gärten und in allen Gärten, in allen seinen Gärten, da ist er zu finden. Und in all diesen Gärten, da hat es die Lilien. Und da weidet er. Jetzt, er weidet nicht so wie ein Tier auf einer Wiese weidet, also wie eine Kuh oder eine Ziege. Die frisst das ab. Hier steht das andere Weiden. Er behütet. Er sorgt für seine Lilien, er behütet wie der gute Hirte, der seine Schafe weidet, zum frischen Wasser führt und zu den fruchtbaren Auen und sie beschützt und so weiter und so weiter. Das ist so ein Weiden. Er sorgt für die Lilien. Das tut er. Und jetzt eine Frage, wo ist denn das Bild des Gartens für die Gemeinde im Neuen Testament zu finden? Wo finden wir, dass die Gemeinde ein Garten ist? In Lukas 13. Da pflanzte das kleine Senfkorn, das für das wachsende Reich Gottes steht, in seinen Garten. Gut, er wird dann auch noch im Garten Gethsemane verhaftet und von seinem Vertrauten, dem Judas, verraten, aber das passt jetzt nicht unbedingt her. Wir finden das mit dem Garten indirekt. 1. Korinther 5,5 sagt, dass der Satan außerhalb der Gemeinde Jesu herrscht. Allerdings versucht er auch innerhalb der Gemeinde zu herrschen. Er versucht es und versucht sie in Versuchung zu bringen. So wie er es im Garten Eden versucht hat und geschafft hat. Da, wo man dem Herrn nicht folgt, folgt man der Sünde. Da, wo nicht Jesus Herr ist, ist es der Teufel. Und in der Gemeinderede, Matthäus 18,18, sagt er, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Und dieses Binden und Lösen, das weist wieder auf den verlorenen Garten Eden. Denn da ist es daneben gegangen. Und sie wurden losgelöst vom Garten Eden und fielen in Sünde. Sie waren nicht mehr im Bund. Sie waren nicht mehr bei Gott. Sünde soll ausgejätet werden zur Ehre des Herrn und zum eigenen Wohl und zum Wohl der anderen. Und wir sind entweder an die Sünde oder an den Herrn Jesus gebunden. Und die vom Herrn eingesetzte Gemeindeleitung hat nur eine Macht empfangen, nämlich zu binden und zu lösen. Und das heißt jetzt keine Sündenvergebung außerhalb der Gemeinde. Klingt schrecklich, gell? Der Kirchenvater Hippolyt von Karthago hat es noch schrecklicher formuliert. Er sagt, außerhalb der Kirche gibt es keine Rettung. Und unser Glaubensbekenntnis fügt da allerdings etwas hinzu. Und das ist gut, dass es das tut. Es gibt keine ordentliche Rettung außerhalb der Gemeinde. Das Glaubensbekenntnis berücksichtigt den Schächer am Kreuz, der nicht in einer Gemeinde war und dem der Herr Jesus trotzdem das Paradies zugesagt hat. Und es berücksichtigt natürlich auch die Menschen, die nicht fähig sind, in seinen Garten, in seine Gemeinde zu gehen. Die sind auch berücksichtigt. Ja, das ist gut. Und natürlich, die Schächergnade, die, wie sie genannt wird, ist auch gut für Menschen, die ein Leben lang daneben gelebt haben, unchristlich, und dann im letzten Moment sozusagen Gnade finden, ihre Sünde erkennen und den Herrn erkennen. Ja, auch sie können gerettet werden, aber es ist keine ordentliche Rettung, es ist eine unordentliche. Nein, es ist eine außerordentliche. Das ist tröstlich. Es ist zugleich eine Aufforderung an uns, die Gemeinde, die Rettung nicht einfach so auf die leichte Schulter zu nehmen. Das Eingepflanztsein in seinem Garten, in seiner Gemeinde, das ist nichts Selbstverständliches. Das ist etwas sehr Wertvolles und wir sollen nicht es eben auf die leichte Schulter nehmen. Als ich in Kärnten evangelisierte und ich hatte eine Jugendgruppe, also schon junge Erwachsene, da habe ich ihnen gesagt, also ihr sollt euch zum Herrn Jesus Christus bekehren. Und sagt einer, ja, machen wir. Und ich frage, jetzt? Er, nein. Ich, wann? Er, ja, wenn wir alt sind und gelebt haben, dann machen wir das. Ich lebe ich nicht und genieße nicht all die Aktionen, die wir gemeinsam machen. Er sagt, doch du lebst. Und es ist wirklich super. Und ich? Aber warum zeigt er ihm dann jetzt den Stinkefinger? Keine Antwort. Der Herr Jesus baut seinen Garten, seine Gemeinde. Er pflanzt, die er rettet, genau da hinein. Und nährt und jätet und düngt und reinigt und pflegt und veredelt und beschützt sie gut. Oder? Wenn wir das sehen, dann, wenn wir die Apostelgeschichte sehen, da hätten sie ja nur die Evangelium verkünden können und dann weiter. Und nein, sie haben Gemeinden gegründet, Missionsbefehl. Und wenn wir die Bibel lesen, an wen ist die geschrieben? An die Gemeinde. Ich komme zum dritten Punkt. Da sind wir. Ich lese das erste Stück und lese noch etwas mehr, als an der Wand steht. Ich bin meines Geliebten und mein Geliebter ist mein, der unter den Lilien weidet. Du bist schön, meine Freundin, wie Tirza, lieblich wie Jerusalem, furchtgebietend wie Heerscharen mit Kriegsbannen. Wende deine Augen ab von mir, denn sie überwältigen mich. Dein Haar gleicht der Ziegenherde, die vom Bergland Gilead herabwallt. Deine Zähne gleichen einer Herde Mutterschafe, die von der Schwemme kommen, die allesamt Zwillinge tragen, von denen keines unfruchtbar ist. Wie Granatäpfelhälften sind deine Schläfen hinter deinem Schleier. 60 Königinnen sind es, 80 Nebenfrauen, dazu Jungfrauen ohne Zahl. Doch diese eine ist meine Taube, meine Makellose. Sie ist die einzige ihrer Mutter. Sie ist die Auserwählte, derer, die sie geboren hat. Ja, ich bin meines Geliebten und er ist mein. Das ist wichtig, und denn sie sagt es schon zum zweiten Mal. Aber woher weiß sie eigentlich, dass sie tatsächlich die Seine ist? Sie sieht ihn ja nicht. Ja, sie weiß es, weil er es gesagt hat, weil er es sagt und besiegelt hat. Wieder Gemeinderede, Matthäus 18, da sagt der Herr Jesus, nachdem er das mit dem Binden und Lösen gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und die gottesdienstliche Versammlung ist nicht so, ja, ist unattraktiv, ich weiß, im Vergleich zu vielen anderen Veranstaltungen. Aber es ist schlichtweg nach Hebräer 10, 25 eine Vereinigung mit ihm. Im Geist und in der Seele. Das ist es. Ich bin sein und er ist mein. Ich habe in der letzten Predigt gesagt, das ist an und für sich ein Hochzeitstext, der rechtsgültig ist und eine Gütergemeinschaft beinhaltet. Was dein ist, ist auch mein. Und umgekehrt. Hier nehme ich das R weg aus Gütergemeinschaft. Es ist eine Gütegemeinschaft, in der die Liebenden austauschen. Christus gibt seiner Gemeinde all seine Güte. Er hat ihr seine Güte bewiesen, indem er für sie gestorben ist und auferstanden ist. Er gibt ihr all seine Heilsgüte. Er schenkt sie ihr. All das, was er erworben hat, das gehört dir. Seine Gerechtigkeit kriegt sie. Seine Reinheit und Makellosigkeit schenke ich dir. Ist dir, gehört dir. Wir sind ja gebunden. Wir sind verbunden. Also ich, was mein ist, ist auch dein. Und dazu gehört auch noch all die Fürsorge, die er jetzt schenkt. Das sind seine Gaben zum Aufbauen, da ist die Entfaltung der Persönlichkeit in seine Richtung. Da ist die Vergebung, die wir täglich brauchen. Seine Gnade, die wir täglich nötig haben. Das gibt er jetzt. Und dann, wenn wir tot sind oder er wiederkommt, dann ist der Garten hergestellt. Dann ist das Paradies wieder da, so wie es dem Schächer gesagt hat. da hinein holt er uns. Ja, das ist eine Gütegemeinschaft. Ich und meine Güte, die sind weit unter ihm. Aber er gibt mir von ihm. Und er lässt auch fruchten, dass seine Gnade und seine Güte, die kriegen hier auch jetzt, und das ist gegenwärtig, die Fruchten, auch bei seiner Gemeinde. Das wächst. Das wächst. Und er ist dafür verantwortlich. Also, was mein ist, ist auch dein, und da sind wir, wo er ist. Also sind sie jetzt oder ist man jetzt sein? Okay, er hat da vor 2000 Jahren etwas gemacht. Bin ich deswegen sein? Naja. Ja. Er weidet unter seinen Lilien. Er schützt sie. Und ich bin eine von seinen Lilien. Und woher weiß ich das? Das wirft nämlich die nächste Frage auf. Ist das sein Garten hier? Ist er hier? Und ich, bin ich hier? Das ist die Frage. Haben wir ihm das gelobt? Also bei einer Verlobung oder bei einer Hochzeit, da verlobt man sich oder gelobt man sich? Und das Geloben kommt vom Glauben. Und das braucht irgendwann ein Bekenntnis. Haben wir das gemacht? Und wenn wir daran denken, was unsere Kirche, die stellt 7 Fragen über den Glauben, über die Gemeinde und über das Vertrauen. Haben wir das gelobt? Und dann geht's weiter. Und jetzt, wir sind dann offiziell Mitglieder seines Gartens und seiner Gemeinde. Und jetzt geht's weiter. Okay, jetzt haben wir die Mitgliedschaft von Geburt an oder durch Bekenntnis und Bekehrung. Ja, schön. Und jetzt? Er weidet seine Lilien. Tut er das bei mir? Weidet er mich? Nährt er mich? Zupft er das Unkraut raus? Das, was an schlechten Trieben ist, schneidet er ab? Tut er das bei mir? Gut, wenn er es tut. Es tut mir gut. Und ich muss mich nicht vor dem Jäten fürchten und nicht vor seinem Wort fürchten, wenn ich es will. Ich muss sein Wort fürchten, wenn ich es nicht will. Ja, das ist das, was er tut. Und dann kann ich mir sicher sein. Er nährt mich, er pflegt mich, er bringt mich zum Fruchten. Das ist das. Er gibt mir seine Liebesgüte und bringt seine Liebe und seine Güte bei uns zum Vorschein. Der Garten wird schöner. Das ist das, was er tut. Er sagt, schön wie Tirza ist sie. Tirza bedeutet wohlgefällig. Sie wird von ihm für Gott wohlgefällig gemacht. Sie allein ist nicht wohlgefällig vor Gott. Das ist einzig er. Aber wieder durch den Bund gilt seine Wohlgefälligkeit auch ihr. Er hat sie vor Gott wohlgefällig gemacht. Und dann rühmt er sie ihre Schönheit, ihre Vorzüge, Haare wie Ziegenherde, Zähne wie Mutterschafe, Schläfen wie Granatäpfel. Ja, das sind jetzt Liebevergleiche. Denkt an die Haare. Und dann ist noch etwas, furchtgebietend wie Heerscharen mit Kriegsbannern. Und das ist kein lieber Vergleich. Die Gemeinde Jesu, furchtgebietend. Wir wissen, dass Johannes, der sich zu Lebzeiten an seine Brust gelehnt hat, vertrauensvoll, als er den verherrlichten Jesus sah, vor Todesangst umgefallen ist. Offenbarung 1,17. Also die Gemeinde kann schon Angst machen. Nicht gemeint sind da die mittelalterlichen Kreuzritter. Es ist gemeint, dass die Menschen an der heiligen Gemeinde ihre Sünden, ihr Nicht-Ehen von Gott erkennen. Ein ehemaliger Nachbar sagte, dass als er sonntags die vielen holländischen Autos vor der Kirche sah, da sagte er, eigentlich sind die ein Vorbild für uns. Ja, stimmt. Christen werden verfolgt nicht, weil sie gewalttätig sind oder weil sie Diebe sind. Sie ängstigen, weil andere die eigene Sünde erkennen. Ich komme zum Schluss und ja, es geht hier um die eine, die er auserwählt hat, um seinen Garten, um seine Gemeinde. Und sie ist seine Auserwählte. Um sie hat er geworben. Und jetzt noch, erlaubt mir die Geschichte von dem dänischen Philosophen Søren Kierkegaard einzufügen. Um sie hat er geworben. Der Königssohn, der dänische, wollte heiraten. Der Vater hat ihm Prinzessinnen zugeordnet, die heiratsfähig sind. Und der Sohn, der Prinz, wollte sie nicht. Denn er konnte sich nicht sicher sein, dass sie ihn lieben. Ja, wegen der Krone und dem Reichtum, okay. Also hat er sich verdingt als Lehrjunge. Hat 3 Jahre gearbeitet als Lehrling, ließ sich ausbilden bei einem Meister. Und da hat er die Tochter des Meisters gesehen. Und er war nur Lehrling und ist dann Geselle geworden. Und er hat sie lieben gelernt. Und dann hat er sie gefragt, als armer Knilch, ob sie seine Frau werden wolle. Und sie hat nur den armen Schlucker gesehen. Und sie hat Ja gesagt. Und dann hat er ihren Vater gefragt. Und der hat auch Ja gesagt. Und dann, eines Morgens, es ist noch sehr früh, die Katzen sind erschrocken auf dem Platz in der Stadt, vor dem Haus des Meisters. Da sind plötzlich 160 berittene Soldaten gewesen, Leibgardisten. Und sie haben ein Spalier gebildet. In der Mitte durch konnte man durch. Und alle sind starr und stumm gewesen und erschrocken. Und dann öffnet der Meister die Tür und erschrickt. Und sie kommt auch heraus und erschrickt. Und die Katzen auch. Und dann fährt er mit seiner Kutsche als Prinz dadurch und nimmt sie zur Frau. Er hat sich 3 Jahre lang gedemütigt, war niedrig, um ihre Liebe zu gewinnen. Er war nicht herrlich. Das ist das, wie der Herr Jesus Christus um seine Leute wirbt. Er nimmt die Schuld weg. Er macht dein Leben gut, aber du siehst ihn nicht als den Herrlichen. Das ist das, wie der Herr Jesus jetzt in dieser Zeit wirbt. Die Herrlichkeit, die kommt, wenn er wiederkommt. Und dann ist seine Braut auch herrlich. Bis jetzt und jetzt pflegt er sie, hegt sie, sichert sie durch sein Wort, hinter dem allerdings verborgen seine Allmacht und Liebe steht. Amen.